Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Mike Klotz. KI-Suche killt deinen Traffic. ChatGPT, AI-Overviews und Co. KI verändert, wie Menschen suchen und wie sichtbar deine Marke ist. Für Banken und Finanzdienstleister heißt das, wer bei generativen KI-Antworten nicht erscheint, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und Leads. KKP zeigt CMOs, wie sie jetzt Präsenz in der KI-Suche aufbauen und verteidigen. Jetzt Termin buchen und AI-Visibility sichern unter www.koschklingperformance.de/AI-Search.
Hallo und herzlich willkommen zum Payment & Banking Podcast. Heute sprechen wir über ein interessantes Thema, was wir lange nicht im Podcast hatten. Nämlich wir sprechen im weitesten Sinne über digitale Identitäten als Metaebene und im Speziellen über all das, was im Bereich Eudi Wallet passiert. Wir streifen auch so ein bisschen das Thema Regulatorik, eIDAS und Sachen wie AMLR, das Anti-Money-Laundering-Regulation, das ist letztendlich die Nachfolgeregulierung, die wir jetzt schon haben. Und da ich maximal keine Ahnung von dem Thema habe, habe ich zwei Gäste, die viel, viel mehr Ahnung davon haben. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, lieber Philipp. Philipp Angermann von Signicat und Philipp Wegmann, ebenfalls von Signicat. Und das Schöne daran ist, ich kann einfach immer Philipp fragen und ihr werdet feststellen, es gibt immer eine passende und adäquate Antwort. Aber erstmal vielleicht an dich, lieber Philipp. Philipp 1 haben wir gesagt, Philipp Wegmann. Wer bist du und wo bist du gerade?
Ja, genau. Also ich bin, du erreichst mich in meiner Kemenate, wie es so in der Podcast-Welt heißt. Nein, ich bin zu Hause in Bayern. Wir nehmen das heute aus technischen Gründen einfach an zwei verschiedenen Orten auf, während der andere Philipp bei uns im Büro ist. Bin seit 2 Jahren knapp bei Signicat, dort in der Verantwortung als Country Manager für die Dachregion. Und vorher war ich bei IDNOW, also auch in der Identity-Branche, 4 Jahre lang für das Partnermanagement verantwortlich.
Philipp. Wo bist du gerade und was machst du?
Ich befinde mich bei uns im wunderschönen Büro am Odeonsplatz mitten in München. Da sitzen wir normalerweise eigentlich. Ich bin dem Ruf von Philipp gefolgt. Ich war zuvor auch bei IDNOW, also zuvor auch schon 3 Jahre in der Identity-Branche gewesen. Zuvor da bei mehreren selbstregulierten Instituten, Deutschland, Luxemburg und Litauen. Und dann bin ich irgendwann auf die Ident-Seite, auf die KYC-Seite gewechselt und hatte dann das Vergnügen, letztes Jahr 2024 Philipp zu folgen und bin jetzt bei Signicat als Director Financial Services für die ganzen großen Key-Accounts zuständig.
Ja, ich freue mich, dass ihr beide da seid und wie gesagt, dadurch, dass und im Podcast, kleine Anekdote, wird auch von Philipp geschnitten, von der Seite ist das heute alles sehr Philipp-lastig, bin ich gut, zwei Philipps im Podcast. Aber lass uns vielleicht mal tatsächlich einsteigen. Also, das Thema digitale Identitäten, ich sag's jetzt mal ganz platt, beschäftigt uns ja in Deutschland und in Europa, aber speziell in Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Also wir haben viele Dinge kommen sehen. Es gibt den elektronischen Personalausweis mit der PIN, den ganz viele Menschen nicht wissen, wie er ist. Dann gab's Bestrebungen vor vielen Jahren von Verimi oder auch Yes und viele andere, die versucht haben, diesen ganzen Markt der digitalen Identitäten, wie gesagt, Metaebene, und wir kommen gleich noch tiefer, zu beackern. Mittlerweile gibt es aber etwas, was das ganze Thema befeuert oder vielleicht auch eine völlig neue Dimension gibt. Auf der einen Seite sind wir bei dem Thema Digitalisierung natürlich in den letzten 15 Jahren sehr viel weitergekommen. Das Thema digitale Identität hat eine viel größere Bedeutung, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatte. Wir machen halt ganz, ganz viel und wir müssen uns auch immer häufiger ausweisen. Und was, glaube ich, das ganze Thema befeuert hat, ist zunächst einmal eine neue oder eine erweiterte Regulierung, nämlich die eIDAS 2.0. Kannst du, Philipp, und ich gucke hoffentlich den richtigen an, vielleicht ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen, was ist die eIDAS, was wird darin reguliert? Und heißt es eigentlich eIDAS oder heißt es einfach nur eIDAS? Ich sage immer eIDAS.
Nee, eIDAS ist richtig. Das ist also die europäische Regulierung, das ist also vereinheitlicht schon in der eIDAS 1. Da wurde eben hauptsächlich beschrieben das Thema Elektronische Unterschriften, dass es sozusagen rechtssicher und europaweit gilt und von allen Member States anerkannt wird. Und die Neuerung in der EADA 2 ist im Wesentlichen also die Bereitstellung von dieser EUDI Wallet, also einer europäischen Digital Identity Wallet. Und genau, vielleicht sozusagen zur Erklärung für die Zuschauer, Zuhörer, was das beinhaltet. Das ist also die EU stellt sozusagen europaweit eine digitale Identität für jeden Bürger zur Verfügung. Ja, das heißt, wir gehen da auf, vereinfacht gesagt, oder zumindest das viel auf einen Standard. Dass die EU-Wallet ist für die Bürger kostenlos, ist sozusagen staatlich gesichert, interoperabel und auch grenzüberschreitend einsetzbar. Was eben auch noch spannend ist, ist sozusagen, dass es nicht eine digitale Identität ist, jetzt sozusagen, die nur gebaut ist für die Kommunikation zwischen Staat und Bürger, sondern auch im Privatsektor benutzt werden kann. Ja, das heißt also, man kann damit auch eben künftig, und da werden wir später auch noch darauf zu sprechen kommen, zum Beispiel auch ein Konto eröffnen. Ja, was noch spannend an dieser Wallet ist, ist, dass man auch sozusagen, dass es nicht nur ein digitaler Twin sozusagen des Personalausweises oder des Reisepasses ist, sondern dass man dort auch qualifiziert Attribute abspeichern kann. Das klingt sozusagen kompliziert, ist aber eigentlich recht einfach. Also man kann sich da zum Beispiel vorstellen, deine Krankenversicherungskarte, seinen Führerschein, wenn ich jetzt, dass ich einen Pilotenschein habe oder was auch immer, könnte man das da ablegen und sich dann auch damit entsprechend, dann ist es sozusagen, wie beglaube ich da drin, und dann kann man sich dort auch mit ausweisen digital. Genau, und letzte Funktion ist auch das Thema Signing. Also die EU möchte auch sozusagen, dass das Signing von Bürger zu Bürger elektronisch vorankommt, und das werden dann auch eben Bürger eben untereinander sogar kostenlos nutzen können, aber auch gegenüber Unternehmen.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt schon haben? Also es gibt den digitalen Personalausweis, die EID, mit der kann ich ja zumindest mal in der Theorie, aber auch ehrlicherweise auch in der Praxis immer mehr mich digital ausweisen. Was ist der Unterschied zu dem, was wir jetzt haben und was kommen soll?
Genau, also heute ist es eben ein basierter Ansatz, also man braucht immer den Ausweis und den PIN, wie du gerade erklärt hast. Und diese deutsche EID ist in gewisser Weise so ein One-Trick-Pony. Also du kannst dich dort mit ausweisen. That's it. Ja, das funktioniert.
Punkt. Keine Attribute.
Genau. Und wenn du damit jetzt sozusagen in Frankreich ein Konto öffnen wirst, wird es sozusagen schon mal nicht funktionieren, weil es dort nicht akzeptiert ist. Ja, und das der Unterschied ist zum Beispiel eben auch bei der EUDI-Wallet, ist, dass sozusagen europaweit unter anderem regulierte Industrien, wie jetzt zum Beispiel Bankenindustrie, unter Zwang gestellt werden, das auch anzubieten. Ja, und damit möchte man natürlich die Verbreitung und die Nutzung erhöhen. Das war ja auch so ein bisschen der Hemmschuh der jetzt aktuellen deutschen EID. Ja, also es kann eben, Attestations sozusagen halt da drin, ist auch nutzbar. Also du kannst die deutsche EID jetzt nicht mit dem Führerschein verknüpfen. Ja, also das wird sozusagen, das eine ist vielleicht synonym für einen Personalausweis, den du online hast. Und das andere ist vielleicht eher so für alles, was du auch in deiner Geldbörse mit dir rumträgst. Kreditkarte, Krankenkassenkarte und so weiter. Das wird einen weiteren Umfang haben.
Zwei Fragen angeschlossen, und dann kommen wir gleich zum Thema AMLR. Ich habe du sagtest, die EUDI-Wallet wird von der EU herausgegeben, aber es ist nicht so, dass ich eine europäische App lade, sondern jedes Land macht quasi basierend auf dem Standard letztendlich eine eigene Lösung. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, genau. Also die Regulatorik ist europäisch. Ja, die Umsetzung ist aber sozusagen jeweils in dem Member State. Also wir werden nachher ein Szenario haben mit 27 verschiedenen EUDI-Wallets, die auch sozusagen in sich leicht unterschiedlich sein werden. Zum Beispiel, in welchem Umfang die persönliche Daten enthalten. Also Vorname, Nachname, Geburtsdatum ist sozusagen überall der Standard, und alles, was darüber hinaus ist, ist abweichend. Und da kommt sozusagen auch schon die erste Herausforderung zum Beispiel für eine KYC-Prüfung mit rein, weil man dort eben auf unterschiedliche Datenlevel reagieren muss.
Und du hast eben gesagt, die AI das reguliert, wer es einsetzen muss. Und du hast schon das Thema KYC genannt bei beispielsweise Finanzinstituten. Und ich glaube, es gibt drei Sparten, die verpflichtend sind. Das sind einmal Behörden, also ne, also alles, was ich irgendwie machen muss, keine Ahnung was, ummelden beim Einwohnermeldeamt oder einen neuen Führerschein beantragen. Dann gibt es aber auch marktbeherrschende Unternehmen, die es unterstützen müssen. Das wäre ja dann sowas wie Google und Apple beispielsweise. Und halt Kreditinstitute oder Finanzinstitute, also Banken, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit KYC zu tun hat. Ist es so, dass es dann der einzige Weg ist? Also stirbt dann zum Beispiel eine Videoident aus oder ist es nur etwas, was zusätzlich angeboten werden muss?
Genau, ist also was zusätzlich angeboten werden muss. Ja, also wir werden sozusagen in der Zukunft, in der die EU die iWallet ausgerollt ist, weiterhin also das Produkt sehen. Wir werden aber auch weiterhin die EIDs sehen in Europa und auch in Deutschland. Und wir werden auch weiterhin andere privatwirtschaftliche Identverfahren sehen. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen vom Use Case und den Anforderungen dort abhängig, was benötigt wird. Und auf der anderen Seite natürlich auch von der Verbreitung der EU, die iWallet. Also in einer Welt, wo 100% der Bürger die EU, die iWallet haben, wird man keine anderen Identmethoden mehr brauchen. Aber genau von dem Szenario ist jetzt erstmal nicht auszugehen.
Sorry, Philipp, du kommst, also du bist da, also.
Kein Problem, ich lerne vielleicht ja auch noch was Neues. Also ich lausche gerne. So,
aber ja, genau.
Ich habe noch tatsächlich eine Frage, weil du sagst gerade, das ist nämlich noch interessant. Es ist nicht so, dass automatisch alle Bundesbürgerinnen und Bürger die EU-ID-Wallet haben, sondern du musst dich quasi auch dort für onboarden.
Richtig.
Also es ist nicht so, dass du quasi einmal eine Post bekommst nach dem Motto, herzlich willkommen, hier sind deine Credentials, sondern ich muss mich auch aktiv dafür als Nutzerin und Nutzer entscheiden.
Ja, das wäre schön, ja. Ja, das wäre schön und genau, die Eintrittskarte in die EU, die iWallet in Deutschland, wird eben die deutsche EID sein. Und da stößt du jetzt natürlich, also kann man jetzt schnell kombinieren, wenn die EU, die deutsche EID nicht stark verbreitet ist, wie soll sich dann eben die EU, die iWallet stark verbreiten? Und da muss eben viel passieren, dass wir möglichst viele Bürger auf die deutsche EID bekommen, damit auch die EU, die iWallet ein Erfolg wird.
Dann haben wir das zweite große Thema, AMLR. Philipp, wie hängt das mit dem ganzen Thema EIDI oder EU-ID-Wallet oder EIDAS zusammen und was verbirgt sich hinter AMLR beziehungsweise was ist dann der Unterschied zu der bestehenden Regulierung, die wir jetzt schon haben?
Ja, gute Frage. Also ich meine, unser Ziel ist, glaube ich, heute hier so ein bisschen das in einfacher Sprache erklärbar machen. Also ihr habt ja auch noch ein paar Rechtsexperten regelmäßig zu Gast, aber ich versuche das jetzt heute einfach mal für Normalsterbliche zu erklären.
Das ist super. Das ist genau das Richtige für mich. Ist perfekt.
Genau. Den Rest überlassen wir den Kollegen von Anderton. Also grundsätzlich, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist vor allem ein Buchstabe. Also du hast ja gerade das Stichwort AMLR genannt, endet auf R. Bis jetzt hat es immer auf D geändert. Also AMLR steht für die Anti-Money Laundering Regulation. Und davor hieß es eben Directive. Und das ist eben nur ein Buchstabe, der sich ändert, aber mit einem gewaltigen Unterschied. Auf Deutsch würde man eben sagen, dass bis jetzt eben die Direktive, das war eben eine Empfehlung letztendlich auf europäischer Ebene, die aber so nicht 1:1 umgesetzt werden musste, sondern vor allem wir in Deutschland, wir würzen immer ganz gerne nochmal nach. Und so ist es eben entstanden, dass wir bis jetzt zwar eine einheitliche Direktive hatten auf europäischer Ebene, aber die einzelnen europäischen Länder eben nochmal zum Teil sehr stark nachgewürzt haben. Genau. Und das ändert jetzt eben die Regulation, weil jetzt ab sofort ist es eben verpflichtend und alles, was in der Regulation steht, gilt automatisch auch in den Member States. Die Länder können sich gegebenenfalls darüber hinaus noch Sachen ausdenken, aber die Regulation schafft eben einen einheitlichen Standard und das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine große Chance. Also für viele Institute werden ja solche neuen Regulierungen erstmal als Belastung und Compliance Overhead wahrgenommen. In dem Fall ist es, glaube ich, grundsätzlich erstmal ein Vorteil, weil wir erstmals von wirklich einheitlichen Regeln in Europa profitieren. Und für Financial Institutions wird das der Vorteil sein, dass sie eben deutlich mehr den europäischen Binnenmarkt ausnutzen können. Also es entsteht hier eine deutlich größere Effizienz. Man kann, was heißt das ganz gerade? Praktisch, also man kann mit einheitlichen Identverfahren, KYC-Methoden eben dann europaweit Bürger onboarden. Und das ist eben ein großer Vorteil, der in der Praxis heute eben noch nicht so funktioniert.
Jetzt hast du gesagt, es ist eine europäische Regulierung. Das war es ja beides, glaube ich. Aber die Frage, die sich mir anschließt, ähnlich wie bei dem Thema eIDAS, wer ist genau davon betroffen? Also bei eIDAS haben wir gerade gesagt, es gibt diese drei Sparten sozusagen, die verpflichtet sind, das einzusetzen. Und dann haben wir natürlich noch die Endkundinnen und Kundensicht. Wie sieht das denn bei dem Thema AMLR aus? Also wen betrifft das? Also es wird ja nicht den Späti in Berlin betreffen, sondern Finanzinstitute in erster Linie, aber wen betrifft es noch?
Genau, also in erster Regel betrifft es eindeutig Finanzinstitute, also das ist das ganz klare Ziel. Ansonsten sagt man immer, es sind noch eben transaktionsnahe Dienstleistungen wie eben Anwälte, Notare, Steuerberater, im Real Estate-Bereich sind es dann eben die Makler, also grundsätzlich jeder, der in der Wirtschaft an größeren Transaktionen teilnimmt, also in der Theorie auch der Schotterhändler, wo eben vielleicht man sich ein gebrauchtes Auto kaufen kann. Das ist auf jeden Fall auch Teil im weitesten Sinne, aber in erster Stelle richtet sich ganz klar an die Finanzinstitute. Also dort wird auch der spürbarste Unterschied spürbar sein.
Die Frage an dich, Philipp, nochmal zurück. Wenn wir jetzt auf die Zeitlinie gucken, also wo stehen wir denn jetzt bei dem Thema, also die eIDAS 2.0-Regulierung, die ist, glaube ich, in Kraft getreten, aber wo stehen wir auf der Zeitlinie bei dem Thema EU-ID-Wallet? Wann soll was kommen und was heißt das dann auch für die Unternehmen oder vielmehr die drei Bereiche, die es integrieren müssen? Also ist es dann so, dass wirklich dann vom Staat X das alle dann unterstützen müssen oder gibt es da auch nochmal eine Karenzzeit?
Ja, genau. Also bei die EUDI-Wallet soll nach aktuellen Plänen sozusagen nächstes Jahr Weihnachten, also tatsächlich am 24.12. Witzigerweise bereitgestellt werden, also nächstes Jahr. Von den Member States. Das ist ja überhaupt erstmal die Grundlage, dass damit jemand arbeiten kann. Na, da hören wir unterschiedliche Fortschritte. Ja, also zum Beispiel Niederlande haben erklärt, dass der Zeitplan für sie jetzt besonders sportlich ist. Deutschland liegt da sehr, sehr gut im Rennen. Genau, sobald diese EUDI-Wallet dann als Member State verfügbar ist, kann sie genutzt werden. Das ist jetzt sozusagen die positive Formulierung. Spätestens jedoch ab Dezember 27 muss sie angeboten werden. Ja, also du hast dann sozusagen eine Art Karenzzeit von einem Jahr, wo die Institute damit beginnen sollten und spätestens im Dezember 2027 ist es eben verpflichtend für die Finanzinstitute.
Heißt aber übersetzt für mich, das heißt, es wird eine Lösung geben, nächstes Jahr Weihnachten als Weihnachtsgeschenk, was Endkundinnen und Kunden nutzen können in Form einer entweder privatwirtschaftlichen Lösung. Der Staat wird auch eine eigene Lösung rausbringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe eine Wahlfreiheit, was ich nutzen möchte dafür. Aber im schlimmsten Fall ist es so, dass ich es noch gar nirgends einsetzen kann, weil halt die Unternehmen es noch nicht implementiert haben.
Ja, genau. Also du brauchst ja Standards sozusagen, auf denen du dann auch implementieren kannst. Also wir werden zum Beispiel eben bei Signicat diese Vielzahl von europäischen Wallets über eine Schnittstelle verfügbar machen. Wie das sozusagen genau technisch umgesetzt wird, wird jetzt sukzessive in solchen Implementation Acts released. Und sobald da die Sachen klar sind, können wir dagegen entwickeln und das zur Verfügung stellen. Genauso wird es auch eben der Staat tun. Also ich glaube nicht, dass jetzt an dem Tag Null sozusagen gar nichts da ist, sondern da wird es sicherlich schon erste Use Cases auf staatlicher Seite geben und die Unternehmen werden eben auch entsprechend entwickeln und wir möchten auch als einer der allerersten natürlich mit dabei sein. Was halt auch nochmal interessant ist, Mike, ist auch sozusagen der Umfang von der deutschen EUDI-Wallet, weil du sagst, das kann man damit jetzt irgendwie nichts machen. Erstmal, also soll schon in Phase 1, wird einmal sozusagen die digitale Identität da drin sein, also ein Pendant zum Personalausweis. Es soll aber auch schon der Führerschein da drin sein, möglicherweise auch ein Fahrzeugschein und eine Krankenversicherungskarte. Also so klingt jetzt so ein bisschen deutsch, ne? Also Auto und Versicherung und so großen Themen. Ja, so ein bisschen wie bei Nudel und Klopapier bei Corona. Ja, so erstmal unsere wichtigen Themen da reingemacht. Genau, und andere Länder werden dort andere Sachen wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Aber genau, so wie man eben hört, ist Deutschland dort sehr weit. Und dann wird es auch schon natürlich Use Cases geben, wenn du zum Beispiel eine Führerscheinkontrolle gehst, kannst du den dann, wenn der Führerschein da drin ist, schon vorzeigen. Digital.
Ich finde das ganz spannend, weil du gerade sagst, Use Case, die Frage an euch beide. Das größte Problem, was wir ja immer hatten bei dem Thema digitale Identität, wie gesagt, ich nutze vielleicht nicht immer die richtige Begrifflichkeit, aber in der Vergangenheit, dass die Anwendungsfälle eher überschaubar waren. Also es gibt die digitale Behörde, selbst wenn es die gab, in Berlin ist ja, glaube ich, prototypisch, sage ich, zumindest als Vorzeigeprojekt, kann man, glaube ich, seit einem halben Jahr oder vielleicht auch seit Anfang des Jahres irgendwie viele Dinge digital erledigen, auch mit mäßigem Erfolg, wie ich gelesen habe. Aber das Problem in der Vergangenheit war, es fehlte ja immer so ein bisschen an den Anwendungsfällen. Also was kann ich damit machen? Und ich habe selber, also beim digitalen Personalausweis, 2-3 Mal benutzt. Das war immer das sehr klassische Kontoeröffnung. Also da sind die Banken, nicht alle Banken unterstützen das, aber die Sparkassen beispielsweise, aber auch, ich glaube, die Commerzbank war relativ schnell dabei oder früh dabei, sodass ich halt ein Konto verhältnismäßig leicht mit meinem Personalausweis hinten dran halten, war manchmal ein bisschen wackelig, aber das funktionierte dann. Ja. Welche Use Cases, weil du sagst gerade eben, oder die Frage an euch beide gestellt, also der Personalausweis soll schon drin sein, finde ich bemerkenswert, auch das Thema Fahrzeugschein, da gibt es ja auch bereits Lösungen, also auch, glaube ich, vom Bundesministerium, dieses iKFZ heißt es, glaube ich. Also welche Anwendungsfälle werden wir denn tatsächlich sehen? Also die klassischen sind klar, Kontoeröffnung, vielleicht auch einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen. Aber welche Use Cases seht ihr, die wir heute noch gar nicht auf dem Radar haben? Aus einer tatsächlich jetzt erstmal Endkundensicht, und das hat ja auch Implikationen, sorry für den jetzt etwas längere Einleitung, aber birgt ja auch Potenzial dann für Unternehmen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das sind Use Cases, und dann gibt vielleicht Unternehmen da draußen, die haben noch gar nicht darüber nachgedacht und sagen, ja, cool, damit habe ich ja ein echtes Problem auch bei mir gelöst.
Ja, also wie soll ich sagen, es ist ja jetzt eine neue Methode, die sozusagen eigentlich dort einsetzt, wo wir heute andere Methoden eben schon haben, also den deutschen Personalausweis oder Videoident. Genau, und diese Use Cases, die hast du ja schon gesagt, also die werden auch alle kommen, also von Banken, von Kontoeröffnungen, Kredit, Krypto, dann das ganze Thema haben wir jetzt zum Beispiel auch Glücksspiel, ist was, wo du eine Altersverifikation machst, ne? Dann bist du so Adult-Content in jeglicher Form.
Emotionaler Content, habe ich gehört, sagt man.
Emotionaler, wenn es um emotionaler Content, keine Warnung. Genau, also es gibt da also verschiedene, aber was ist jetzt halt neu, was kommt jetzt dazu, was ermöglicht das? Ne? Und da ist es eben zum Beispiel, dass in dem Projekt, also in den neuen Large Scaled, also Aptitude heißt das, da nimmt auch Signica teil, da geht es zum Beispiel um das Thema Travel Credentials. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt Flugreise buchst, musst du dich halt ausweisen, wenn du Hotel einsteckst, musst du dich ausweisen und so einen Zettel unterschreiben, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wo die ganzen Zettel alle heutzutage liegen in den Kellern der Hotels.
Da guckt noch niemand drauf.
10 Jahre also aufgehoben werden, falls dann irgendein deutscher Agent kommt und nachprüfen will, ob die Person da in dem Hotel war. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber das wird natürlich, da soll es sozusagen eine Seamless Journey geben. Und das ist, glaube ich, auch echt nochmal ein richtiger Mehrwert. Und da brauchst du natürlich einen internationalen Standard. Ja.
Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Also ist es dann so, dass ich dann meine App dann vorzeige beim Hotel? Oder ich meine, beim Thema Zahlungsverkehr ist es relativ einfach. Ich habe irgendwie eine NFC-Schnittstelle und kann am Terminal bezahlen. Das verstehe ich. Es ist irgendwie ist völlig losgelöst, in welcher Wallet. Aber wie stelle ich mir das beispielsweise bei dem Thema Eudi-Wallet vor? Ich werde von der Polizei angehalten und dann zeige ich dann mein Smartphone oder?
Genau. Also es wird beides geben. Ne? Du kannst sozusagen einmal öffnen, wie du jetzt zum Beispiel auch ein Deutschland-Ticket öffnest und vorzeigst. Ja. Du kannst aber auch, und das war jetzt, also hat mir meine Kollegin, die bei Aptitude mit dabei ist, erzählt, also da wird jetzt sozusagen in Benidorm, ja, in Spanien, läuft eben ein Projekt, wo das mit dem Hotel-Check-In funktioniert, und da wird man dann eben wirklich an die Rezeption gehen und spätestens dort auch wie bei einem kontaktlosen Payment seine Daten eben dort in ein System übertragen.
Lass uns nochmal dann vielleicht jetzt den Schwenk tatsächlich zu dem Thema AMLR bringen. Was ich noch nicht so genau verstanden habe, vielleicht gibt es auch gar keinen so riesengroßen Zusammenhang, aber jetzt ist ein bisschen Echo drin. Aber was ist der Zusammenhang Richtung Eudi Wallet oder Richtung eIDAS? Also gibt's den überhaupt oder sind das wirklich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mike. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wir denken halt über alle diese Regulierungen. Ich meine, der Podcast hier heißt Payment und Banking. Wir denken natürlich immer primär aus der Finanzbubble über diese Regulierungen nach. Und jetzt vor allem bei eIDAS ist das aber gar nicht der Fall, dass eIDAS sich nur an die Finanzindustrie richtet, sondern ich meine, die eIDAS ist in Deutschland, sagt man auch Signaturgesetz oder Vertrauensdienstegesetz. Also grundsätzlich wird da zum Beispiel einfach das Thema elektronische Signaturen geregelt. Und elektronische Signaturen, die braucht man nicht nur im Bankenwesen, die braucht man überall. Und deshalb, also eIDAS hat aus meiner Sicht auf jeden Fall einen deutlich, deutlich größeren Scope als jetzt die AMLR. Das heißt, AMLR auf jeden Fall deutlich mehr auf Finanzinstitute fokussiert.
Genau. Also, ich werde noch ergänzen. Also die AMLR verweist sozusagen auf eIDAS, wenn es um die Identmethoden geht. Weil ich meine, das ist ja jetzt die Mutter aller Fragen, wenn ich jetzt eine Bank bin, das bringt mir das jetzt an neuen Möglichkeiten. Ne? Und Wallet haben wir halt schon gesagt. Aber es wird sozusagen auch möglich sein, das über Qualified Trust Services oder EIDs auch in Deutschland Onboarding zu machen. Und Qualified Trust Service in einfacher Sprache ist eben eine qualifizierte elektronische Signatur. Ja. Und da wird sozusagen auch das EIDAS-Reglement verwiesen. Und da gibt es eigentlich auch nochmal eine spannende Neuerung. Jetzt ist natürlich sozusagen so ein bisschen nerdig. Ja, wenn du eben heute eine QES ausstellst, dann machst du das, dass du da deinen Ausweis vor die Kamera hältst von beiden Seiten und dann machst du auch so ein Gesichtsselfie und eine Lebendüberprüfung. Und dann geht es normalerweise sozusagen noch in eine manuelle Nachkontrolle, genau, wo jemand in einem Callcenter sitzt und sich den ganzen Teil nochmal anguckt und schaut, ob sozusagen die AI das auch alles richtig gemacht hat und es dann freigibt. Und eben durch eine neue ETSI-Norm sozusagen wird jetzt auch NFC da ins Spiel gebracht. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, weil wir haben auch eine Akquisition im Bereich NFC gerade gemacht bei Signicat. Das heißt, da wird es sozusagen halt möglich sein, dann die QES, also sozusagen den Ausweis nicht mehr optisch auszulesen, sondern über NFC und auch die Authentizität des Ausweisdokuments wird dann über dieses NFC-Readout bestätigt und damit würde die manuelle Nachkontrolle für die QES entfallen. Und was heißt das jetzt sozusagen, long story short, in der Praxis, was also sozusagen eine wirklich sehr günstige und seamless funktionierendes Onboarding ohne irgendeine Wartezeit, sondern du hältst deinen Ausweis an dein Smartphone, machst einen biometrischen Abgleich und kannst diese QES ausstellen, mit der du dich dann für dein neues Konto sozusagen onboarden kannst.
Das heißt, aber tatsächlich in der Praxis, also wenn jetzt eine Bank überlegt, also es gibt ja sowieso also diesen Zwangspfad, also ich muss diesen Weg ja unterstützen, dass ich mit der EU-ID-Wallet mich also als zweiten Faktor oder für KYC-Prozesse unterstütze, das ist das eine, aber ist es dann so, dass dann zwischen zwei Apps dann hin und her geschaltet wird, weil irgendwo muss ja auch die EU-ID-Wallet liegen, also wenn ich jetzt wie funktioniert das dann? Also ist es dann so ein Switch, wie als wenn ich eine TAN, wenn ich eine Überweisung freigebe, da ist es ja auch bei manchen Lösungen so, dass eine zweite App gestartet wird, dann gebe ich das frei oder wie stelle ich mir das vor? Oder ist das tatsächlich alles integriert in einer, im kompletten Flow, beispielsweise beim KYC-Prozess einer Bank?
Ich glaube, du stellst dir das schon recht gut vor, Mike. Also ich glaube, das ist genau die Vision, dass du eben letztendlich deine Wallet immer an dir hast als zentrale App und du kriegst dann, je nachdem wie der Flow aufgebaut ist, eben zum Beispiel einen Push in deine Wallet und sagst, Bank XY möchte deine digitale Identität nutzen. Wenn du es dann öffnest, vielleicht diese Push-Mitteilung, siehst du diese Datenpunkte, möchte die Bank nutzen oder abfragen im Rahmen der Kontoeröffnung und dann machst du einen schönen Swipe nach rechts und gibst sozusagen das Teilen dieser Daten frei. Also genau das ist die Idee.
Also, Mike, was ich auch gerade meinte übrigens war, das eine ist EUDI-Wallets. Die Frage ist ja, was machen Menschen dann in Zukunft unter der neuen AMLA, die noch nicht haben oder nicht haben möchten vielleicht. Genau, und da gibt es eben dieses QES-Verfahren, wo du dann auch mit einem physischen Personalausweis sozusagen sehr, sehr schnell und viel besser als heute durch den Prozess kommst. Vielleicht war da jetzt ein bisschen der Twist.
Ah, okay, das heißt, das war der, das habe ich, okay, das macht es jetzt ein bisschen klarer. Das heißt, selbst Menschen, die die UID-Wallet nicht nutzen oder nicht wissen, dass es die gibt, können mit ihrem normalen Personalausweis auch Funktionalitäten nutzen, die heute so noch nicht möglich sind.
Genau, die können auf jeden Fall, genau, können die Banken sehr, sehr schnelle Onboardings, die nicht mehr menschlich assistiert sind, mit sozusagen unter AMLA und EIDAS 2 machen.
Also, oder vielleicht nochmal kurz in der normalsterblichen Variante. Also ich glaube, sowohl innerhalb der EIDY-Wallet als auch außerhalb wird es besser für die Leute. Also es wird eigentlich auf allen Ebenen nur einfacher und schneller. Und das kommt eben zum Teil durch die AMLA. Ansonsten, wie ich es noch formuliert hätte, wie gesagt, ja, das liefert aus meiner Sicht die Werkzeuge, die liefert sozusagen die Ident-Methoden aus EIDAS, sind die EIDs entstanden, aus EIDAS werden jetzt die europäischen Digital Identity Wallets entstehen und die AMLA pickt sich dann eher die Ident-Methoden raus und lässt diese eben für Banken zu. Also das ist auch immer ganz wichtig zu verstehen, weil nur was in EIDAS drinsteht, ist nicht gleichzeitig heute schon für Geldwäschegesetz zulässig, sondern es erfordert eben, dass das Geldwäschegesetz oder die AMLA das sozusagen anerkennen. Also vielleicht hilft das so ein bisschen zum Zusammenspiel.
Total. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein recht umfangreiches Bild darüber gegeben, was auf der einen Seite die Regulierung mit sich bringt, was auch letztendlich geplant ist mit der EU-ID-Wallet und wie das alles zusammenhängt mit dem ganzen Thema AMLR. Aber was mich noch interessiert ist, also, und das ist erstmal, ich glaube, wir haben viel über die Konsumentin oder Seite der Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eben genau die andere Seite. Und korrigiert mich, aber ihr seid ja eher fokussiert auf im B2B-Bereich. Eure Kunden sind eher Unternehmen, also nicht eher, ich glaube zu 100% Unternehmen. Könnt ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also was ist so gerade der Schmerzpunkt, der bis hierhin vielleicht noch gar nicht, oder anders, was ist der Schmerzpunkt, den ihr bestimmt auch habt gelöst, aber was ist auch künftig vielleicht die noch bessere Lösung? Also könnt ihr da ein bisschen was erzählen? Also was beschäftigen, womit beschäftigen sich eure Kunden?
Also jetzt sprechen wir erstmal von heute und dann sozusagen von morgen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade Pressemeldungen gemacht über eine Zusammenarbeit mit BMW und Mini, die einen KYC und Signing-Prozess mit uns in 24 Länder ausrollen. Ja, das können sie, weil Signicat da eben verschiedene Verfahren, Registers und so weiter hat, auf die sie ja zugreifen können. Ja, wir managen dann eine sehr, sehr hohe Komplexität in 24 verschiedenen Ländern und du brauchst x verschiedene Identverfahren. Ne? Du brauchst für den Nordics, brauchst du diese Bank-ID und diese nordischen EIDs. In Deutschland brauchst du ein Video-Ident, in Österreich kannst du ganz viele verschiedene Sachen machen. Da ist die Komplexität hoch und die muss heute gemanagt werden. Ja, das ist sozusagen eigentlich der Schmerz für paneuropäische Player oder auch deutsche Fintechs, die einfach gerne ins Ausland expandieren wollen, dass die Schwelle dort sehr hoch ist. Und in Zukunft eben dadurch, dass auf der AMLA-Seite das halt harmonisiert wird, gibt es zumindest im KYC grundsätzlich eine Art Gleichschaltung von den Methoden, die verwendet wird. Du wirst also dort weiterhin auch die EIDs haben, wenn du die möchtest. Und da musst du natürlich auch als Bank immer das nehmen, was in dem Land am meisten akzeptiert ist. Ja, du wirst die EUDI-Wallet nehmen, die sich sozusagen sukzessive verbreiten wird, in manchen Ländern schneller, in manchen weniger schnell. Und du wirst eben auch mit einer QIS in jedem europäischen Land Kunden onboarden können. Ja, und da wird sozusagen der Schmerz weniger. Ja, jetzt muss man aber auch sagen, wir wären jetzt hier nicht die EU, wenn das nicht auch sozusagen erstmal alles super leicht klingt und dann doch im Detail der Teufel steckt. Ja, also wie schon gesagt, es gibt nicht eine EUDI-Wallet, sondern jeder Member State hat seine eigene. Das heißt, du musst als Bank im Prinzip jede einzelne EUDI-Wallet anbinden. Das heißt also 27 Integrationen. Und wenn du das halt mit 27 verschiedenen Playern in Europa machst, dann ist es halt ziemlich viel Aufwand. Und da setzen wir eben auch an, dass wir sozusagen das gebundelt einfach als eine Schnittstelle anbieten.
Erinnert mich ein bisschen, ich will kurz eingreifen, sorry Philipp, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die wir vor, 10 Jahren hatten, Als es um das ganze Thema Open Banking, als es anfing mit, dass man letztendlich versucht hat, ja auch den Zugriff auf Kontoinformationsdienste zu regulieren. Wir hatten in Deutschland das ganze Thema HBCI, FinTS, wie es hieß, und hatten ja schon einen Standard und jedes Land hatte seinen eigenen. Und das hat man ja dann versucht, mit der PSD2-PSD3 zu harmonisieren, besonders das hat man harmonisiert. Aber trotzdem brauchte es immer Provider, weil doch jedes Land sein und jede Bank teilweise ja seinen eigenen Krams gemacht hat. Und so sehe ich euch so ein bisschen als Provider dazwischen, als API, die genau das orchestriert und kanalisiert. Weil selbst wenn die EUDI-Wallet kommt, sind ja nicht vom Start weg, das haben wir ja am Anfang gesagt, schön wäre es, wenn es so ein Zwangsaus-Rollout gäbe, sondern du brauchst ja die anderen Verfahren für all die Menschen, die halt eben keine EU-ID-Wallet nutzen und halt noch mit ihrem Personalausweis rumhampeln. Ja. Und da kommt ihr ja dann ins Spiel.
Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Also auch da wieder, ich ziehe oft den Vergleich zum Beispiel zum Payment-Sektor. Also ich meine, in jedem Land zahlen die Nutzer eben mit unterschiedlichen Methoden. Und wenn ich heute als E-Commerce-Shop, als Merchant erfolgreich sein muss, dann muss ich eben darauf mich anpassen und lokal die besten Methoden anbieten. Und so könnte man jetzt sagen, Signicat ist das Adyen der Ident-Industrie und wir bieten sozusagen die Gateway, um zu allen digitalen Ident-Methoden und in Zukunft auch Wallets. Ich glaube, das ist vielleicht immer ein ganz guter plakativer Vergleich.
Und auch anreichernde Informationen. Also wie gesagt, das EUDI-Wallet hat ja mindestens Name, Vorname, Geburtsdatum drin. Wenn du jetzt aber in der AML-Richtlinie steht auch drin, dass du zum Beispiel Adresse brauchst, wenn die jetzt nicht im EUDI-Wallet drin ist, so Job is not done. Ja, dann musst du die irgendwo anders herbekommen. So, und da gibt es dann in manchen Ländern zentrale Register, die du abfragen kannst. Und bei manchen musst du das auf der Rückseite vom Personalausweis irgendwie abscannen oder eine Elektrizitätsrechnung hochladen oder ich weiß nicht, also gibt es verschiedene Ansätze. Und da brauchst du sozusagen auch weiterhin die Ident-Provider, die sozusagen, dass du dann wirklich den vollen Prozess sauber hinbekommst, auch angrenzende Funktionalitäten bereitstellen.
Angela Merkel hat ja mal irgendwann gesagt, Deutschland ist so ein bisschen Neuland, was so das ganze Thema Digitalisierung betrifft. Ich glaube, es hat sich ein bisschen was getan seitdem, aber trotzdem an euch, weil ihr ja auch die anderen Länder kennt. Gibt es so ein Land, wo ihr sagt, boah, die haben das schon richtig gut gelöst und da sollte man mal mehr hinschielen?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es, glaube ich, einige. Also das ist mir vorhin auch noch bei der Debatte eingefallen, wie können wir dieses Henne-Ei-Problem lösen. Also ich glaube, eine Sache, und damit meine ich jetzt vor allem die skandinavischen Länder, aber auch die baltischen Länder, wenn man da hinschaut. Also ich gebe mal ein kurzes Zahlenbeispiel aus Schweden jetzt zum Beispiel. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die deutsche EID ist noch so, wir sind jetzt bei ungefähr 2 Millionen Transaktionen pro Monat. Die Schweden sind, glaube ich, bei 500 Millionen Transaktionen im Monat. Und da denkt man sich jetzt, Philipp hat sich wahrscheinlich jetzt gerade versprochen, wie kann das sein? Das ist doch ein winziges Land. Ich glaube, was die so erfolgreich gemacht haben, die haben sehr niedrigschwellige, hochfrequente Use Cases geschaffen. Also bei denen ist natürlich Großteil dieser Transaktionen auch einfach Authentication. Ich melde mich im Online-Banking an, aber auch sowas wie Signatur, Altersprüfung. Also ich glaube, es ist einfach grundsätzlich, was würde ich dem deutschen Staat empfehlen? Ich würde empfehlen, schafft Use Cases, wo die Leute möglichst oft mit der EID, mit der Wallet in Berührung kommen. Weil aktuell ist es vom Staat eben, die Use Cases sind von Elster, vom Finanzamt gedacht oder vom Arbeitsamt. Aber ich mache nur einmal im Jahr meine Steuererklärung und ich werde selten arbeitslos. Und das sind halt dann Use Cases, die nicht helfen. Das ist eben genau das Problem. Die Leute nutzen vielleicht im besten Fall einmal die deutsche EID aktuell im Jahr und legen sie dann wieder in die Schublade. Und dann ist auch der PIN und die App schon wieder vergessen. Und das haben eben die Schweden und Norweger deutlich besser gemacht.
Ja, also Mike, genau. Also stell dir vor, dort kannst du überall, wo wir immer, wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Pizza bestellen, dann müssen wir immer Name, Vorname oder bei irgendeinem Online-Shop, wo wir irgendwas Spezielles bestellen, einen Schraubenshop oder so, ja, da müssen wir immer alles irgendwie extra halt eingeben. Und das sind einfach Sachen, wo die einfach die persönlichen Daten einfach viel schneller durchpushen. Aber jetzt ist ja immer so, wenn man sich mit Skandinavien vergleicht, dann sagen die aber, ja, Skandinavien, das ist irgendwie ein großes Land und wenig Leute und irgendwie alles ganz anders. Und das kann man ja nicht vergleichen. Ja, aber ich sitze ja hier im schönen Bayern und das ist hier eine halbe Stunde mit dem Auto bis zur österreichischen Grenze. Und dahinter sieht es jetzt nicht fundamental anders aus als bei uns. Ja. Die haben auch Bundesländer und die haben auch einen Bundeskanzler und so. Und da ist jetzt die ID Austria zum Beispiel, ist innerhalb von kürzester Zeit zu 40% Nutzung Tendenz stark steigend hochgegangen. Und auch wenn wir mit österreichischen Unternehmen darüber sprechen, sehen wir das auch halt in den Nutzerzahlen. Also das ist ja immer noch das Ding, wie viele Leute haben das und wie wird es halt genutzt. Ja, und das ist mittlerweile also unter den top genutzten Methoden. Ja, also jeder, der heute dort sich einen neuen Partner sucht, da muss die ID Austria da sein.
Also ich finde das Beispiel aus Österreich, also ich muss sagen, an die Kolleginnen und Kollegen Österreich, seid mir nicht böse, aber ihr seid ja in meiner Wahrnehmung immer so ein kleines, diebisches Bergvolk. Nein, Spaß beiseite. Da muss man wirklich in der Tat neidisch hinschauen. Und ich habe für mich noch keine wirkliche Erklärung bekommen oder für mich gefunden, nicht bekommen, ich habe auch nicht gefragt, aber gefunden, was hat eigentlich die Adoption so schnell so hochgepusht? Weil das finde ich in der Tat bemerkenswert. Natürlich kann man auch da sagen, Österreich ist kleiner als Deutschland, aber du hast es richtigerweise gesagt, ich glaube von der Mentalität her und von den Strukturen her, das sind unsere Nachbarn, ja, das sind uns sehr, sehr ähnlich. Und bei Schweden, ich glaube, die haben auch ein anderes Mindset so. Also wir waren im Sommer in Schweden im Urlaub und wenn du da guckst, da passiert so unendlich viel digital und das über alle Altersstrukturen. Ich habe niemanden gesehen, der bar bezahlt. Also es ist wirklich, ich habe niemanden gesehen. Ich habe nicht eine Krone an Bargeld geholt und du kommst überall durch. Also das ist das Mindset anders. Aber das gilt ja nicht für Österreich. Also wenn du das mit dem Zahlungsverkehr vergleichst, sind da sehr ähnlich wie wir.
Genau, das gleiche ist auch in Italien. Also meine Eltern haben eine Ferienimmobilie da in Italien seit 25 Jahren. Und wenn die das von den Amtsgängen früher erzählt haben, da ist dir Angst und Bange geworden, wenn du da irgendwas was brauchtest. Aber es ist heute eben so, dass auch Spit da super hoch verbreitet ist und genutzt wird. Und die Italiener, auch mit denen wir sprechen, die kennen das und die wollen das. Ja, also ich meine, klar, das eine Thema ist halt das Mindset. Und ich glaube, da steckt da eben halt eben auch unsere unterschiedliche Kultur drin. Ja, und wir haben eben in Deutschland, denken wir die Sachen immer so sehr vom Worst Case her. Ja, das kommt auch, glaube ich, sehr sozusagen aus der technischen Entwicklung. Also wenn du jetzt einen Bauteil baust für ein Auto oder sowas, ja, oder Raumschiff oder was auch immer, dann musst du sozusagen so eine FMEA-Betrachtung machen und dann musst du sagen, okay, einer ist gestorben, woran hat es gelegen? Und dann baust du von da aus sozusagen zurück und optimierst alles, dass es halt nicht passieren kann. Und wir, glaube ich, denken immer, okay, bevor wir damit losgehen, muss das wirklich absolut sicher sein, ja, und vielleicht gehört sozusagen auch zu weit, dass wir da verstehen müssen, okay, es gibt keine absolute Sicherheit oder die absolute Sicherheit, das Streben danach, konterkariert den Zweck der ganzen Sache, nämlich auch die schnelle Verbreitung, ja, und ich glaube, dass die in den anderen Ländern diese Balance anders haben, früher in den Markt halt reingehen, erstmal mit niedrigschwelligeren Use Cases und dann, wenn sie merken, oh, jetzt gibt's hier irgendwie eine Lücke, dann trauen die sich auch zu, das dann sozusagen im Betrieb zu beheben. Ja, also die haben, glaube ich, auch nochmal da ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was ihre Fähigkeit zur Problemlösung angeht. Ja, und die sind da, wenn es ein Problem gibt, dann schauen die mehr auf den Prozess, als auf den, der jetzt schuld ist.
Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir natürlich dazu neigen, 100% zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass es, wenn du das Pareto-Prinzip hast, ja, die 20% zur Perfektion sind immer die kompliziertesten und die am längsten dauern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also worüber reden wir? Wir reden ja jetzt hier nicht über sehr profane Daten, wie jetzt eine E-Mail-Adresse, also so ein Single Sign-On von Google. Wenn das jetzt irgendwie wegkommt, das ist auch schon dramatisch, weil da hängen ja auch manchmal viele Dienste dran. Aber wenn wir über das Thema Ausweisdaten sprechen, dann ist natürlich, also wenn Missbrauch passiert, dann natürlich richtig. Also wenn ich überlege, deswegen auch die Frage an euch, wie sicher ist das? Da würde jetzt irgendwie mein digitaler Personalausweis abhanden kommen. Ich meine, mit dem Ding kannst du dann Häuser kaufen, ja, also auf meinen Namen, was nicht so cool wäre. Also finanzielle Möglichkeiten, aber prinzipiell kannst du damit schon eine ganze Menge machen. Und deswegen natürlich die Frage, wie sicher ist das alles? Wo liegen die Daten?
Also es wird sozusagen auch so Revocation-Listen geben. Also du kannst sozusagen dann auch deinen digitalen Ausweis als gestohlen melden und viele Sachen hast du auch heute schon. Also wenn dir heute jemand deine Credentials für dein Digital Signing klaut, dann kann der auch heute schon mit deiner QIS Häuser kaufen. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein speziell neues Thema, Mike. Also da wäre ich jetzt, wie soll ich sagen, da wäre ich optimistisch.
Ja, also ich glaube, ich sehe da die Verantwortung auch beim Staat. Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser oder wichtig, dass wir es diesmal besser machen als bei der Ausrollung der EID und der Online-Ausweisfunktion, weil ich glaube, jeder kann sich noch erinnern, damals, als dann die Online-Ausweisfunktion kam, man war im Bürgeramt und dann muss man zum Beispiel, konnte man auch den Fingerprint, als der eingeführt wurde. Und also meine persönliche Erfahrung war, alles Digitale wurde in meinem Bürgeramt immer als höchst kriminell dargestellt. Und am aktivieren Sie das nicht, da klauen Ihnen die Leute im Internet ihren Ausweis. Und das hat natürlich dann auch so eine wahnsinnig Bremse in der Adoption geführt. Und dann später wurde ja dann 2017 zu einem Opt-out-Verfahren gewechselt, wo dann es erstmal grundsätzlich aktiviert ist. Aber ich glaube, es ist einfach grundsätzlich an der Aufklärung auch der Bürgerämter und der Ämter im Allgemeinen da gescheitert damals. Und das muss man, glaube ich, jetzt diesmal besser machen.
Und ich meine, vielleicht ist auch sozusagen, was wir auch vielleicht lernen müssen, ist, dass es jetzt auch keine absolute Sicherheit gibt. Weil ich meine, obwohl wir sicherlich die strengsten oder wie soll ich sagen, die umfangreichsten und teuersten KYC-Verfahren in ganz Europa haben, ist es ja nicht so, dass wir jetzt bei Geldwäsche ganz auf den hinteren Plätzen sind und das nur in den anderen Ländern mit ihren Lightweight-Verfahren sozusagen passiert, sondern wir liegen da eher so im oberen Mittelfeld. Ja, und es hat jetzt sozusagen nicht den Effekt, also das ist besonders schwierig und kompliziert zu machen, hat es nicht den Effekt mit sich gebracht, dass wir hier diese Probleme nicht haben. Ja, und da muss man halt sagen, okay, was können wir denn von denen lernen, wo es niedrig oder wenig Geldwäsche gibt und gleichzeitig einfache Verfahren? Ja.
Eine Frage, die gerade im Kopf
Ja.
aufpoppte, die vielleicht sekundär jetzt mit den letzten 5 Minuten zu tun hat. Wenn ich mein Personalausweis letztendlich in die oder in eine EUID-Wallet gelegt habe, kann eigentlich der Ausweis nur in einer Wallet liegen oder kann er in N Wallets liegen? Weil wenn ich euch richtig verstanden habe, wird es ja nicht nur einen Anbieter geben unter Umständen, sondern vielleicht zwei, drei, vier, die für die Endkundinnen und Kunden anbieten. Muss ich mich dann entscheiden oder wie läuft das? Oder ist es abhängig vom Device oder kann ich auch ja meinen Personalausweis in die EU-ID-Wallet meines Sohnes legen, damit er mir Zigaretten holen kann, obwohl er nicht 18 ist?
Das ist natürlich
Ich rauche nicht und mein Sohn ist 19, aber das ist nur ein
die
Beispiel.
Traumvision. Aber nein, Scherz beiseite. Also erstmal sozusagen muss dein Wallet zertifiziert sein als privater Anbieter. Und das Issuing der PID, also der sozusagen persönlichen Daten dort rein, erfolgt über den Staat. Ja, also deswegen, da gibt es ganz klare Verfahren, wie das funktioniert. Und dann kannst du natürlich verschiedene Wallets parallel haben. Also du musst dich da jetzt nicht für einen entscheiden.
Auch auf unterschiedlichen Geräten.
Ja, also du wirst sozusagen das auch deviceübergreifend.
Vergleichst du mit deiner Kreditkarte? Ich glaube, also da, ich meine, deine Kreditkarte, da, die kannst du auch sowohl in der Apple Pay Wallet als auch bei PayPal hinterlegen und nicht entweder oder. Und ich glaube, die Idee ist grundsätzlich auch nicht schlecht, weil wir sollten hauptsächlich die Nutzung fördern.
Also ich weiß, ich habe das ja gar nicht ich sehe das gar nicht als Killerkriterium oder als was Negatives. Das hat mich einfach interessiert, weil in der Tat, also manchmal haben wir nicht nur ein Gerät. Ja, also es fängt ja schon damit an, dass ich eine Smartwatch habe und auch unter Umständen ich ja da vielleicht meine EU-Wallet drauf haben möchte, um mich dann im Hotel, wie auch immer, über kontaktlos, wenn es dann irgendwann vielleicht funktioniert, zu authentifizieren. Deswegen macht das ja total Sinn. Birgt natürlich auch immer ein bisschen das Risiko, dass man auch Dinge damit tun könnte unter Umständen. Also der Zigarettenautomat als Beispiel, schicke halt die Kinder los, um Kippen zu holen. Ne, an die Hörer draußen, kein
Ja.
kein Tipp sozusagen, sondern bitte nicht machen. Aber es wäre zumindest mal, also es wäre möglich.
Also das wäre mit den Kindern der Zigaretten würde jetzt nicht funktionieren, weil du dich sozusagen trotzdem authentifizieren musst bei der Lösung. Also du kannst auch nicht dein Kind losschicken und sagen, hier ist mein Handy mit Apple Pay, geh mal im Supermarkt ein Träger Bier kaufen für mich, weil die
Ja gut,
sozusagen an der
Bier kannst du nicht
Kasse eine
kaufen, aber kaufen wird
Authentifizierung machen
schon.
müssen. Einmal nach
Ja,
meinem
das ist eine spannende Frage, weil wenn ich jetzt meine Kreditkarte in die Wallet meiner Tochter lege, die noch keine 18 ist, dann kann sie damit auf jeden Fall, also kein Alkohol kaufen, weil die sagen dann an der Kasse, du bist halt keine 18, aber sie kann damit einkaufen gehen.
Hier, Mike, also in unserer Branche nennt man das Thema immer, um die Diskussion vielleicht da kurz abzukürzen, Friendly Fraud. Und der sogenannte Friendly Fraud, der
Hört
ist
sich süß an, so
ja,
so freut so, so total nett.
Das hört sich süß an, aber der ist de facto einfach fast nie komplett einzuschränken. Also das ist wie wenn du jetzt praktisch daheim auf deinen Personalausweis deine PIN für die EID draufklatscht und dann geht dein Sohn damit und identifiziert sich irgendwo. Dieses Szenario, oder du
Ich
sagst
muss
es
mal
ihm auch
kurz
noch,
ins Portemonnaie, sorry.
du erzählst es ihm vielleicht sogar freiwillig. Also dieser Friendly Fraud, der ist praktisch, also wenn praktisch Leute mutwillig das System umgehen wollen, das ist, glaube ich, einfach immer sehr schwer einzuschränken. Ich glaube, das Ziel muss auch nicht sein von dem System, auch diese Edge Cases, sondern es soll eher darum, dass nicht mutwillig, sondern unfreiwillige Nutzung und Betrug eingeschränkt wird. Das ist der wichtigere Case.
Aber lass uns nochmal vielleicht zurückgehen, weil auch nicht im Hinblick der Zeit, wir sind gut in der Zeit, aber tatsächlich, um auch nochmal ein bisschen über Sittlichkeit zu sprechen. Freut ihr euch auf das, was kommt?
Sonst wären wir nicht hier, Mike. Natürlich freuen wir uns auf das, was kommt. Es ist einfach jetzt also ich freue mich jetzt einmal natürlich sozusagen jetzt aus Sicht der deutschen Wirtschaft natürlich dafür und für unsere Kunden, dass es einfach deutlich einfacher wird und wir auch so ein Level Playing Field sozusagen auch bei KYC bekommen, dass es nicht sehr große Hürden gibt mehr für den Bereich, zumindest auf den ersten Blick. Unter der Haube ist es natürlich dann immer komplizierter, aber es wird schon mal deutlich einfacher, als es heute ist, zum Beispiel in Niederlande, nach Frankreich, Polen oder sonst wohin zu expandieren. Ja, das ist schon mal die positive Nachricht. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass auch für ausländische Unternehmen einfacher wird, ihre Produkte in Deutschland anzubieten. Ja, also auch da sind dann die Hemmschwellen oder nicht die Hemmschwellen, aber die Hürden andere. Ja, genau, und ich, genau, Signicard hat sich eben sehr früh dazu entschieden, das Thema europäisch zu denken, dementsprechend sich auch sozusagen technologisch und auch sozusagen, wenn du siehst, wo unsere Offices, also 15 Offices in ganz Europa verteilt, also dort auch nah bei seinen Kunden zu sein, also auch lokal betreuen zu können, genau, dann zahlt das eigentlich alles darauf ein, auf die Vision, die wir haben, dass es eben grenzüberschreitender ist und dass es mehr paneuropäische Unternehmen gibt. Und das macht Europa dann am Ende auch stärker, weil wir dann auch größere Champs bilden können im Vergleich eben zu denen auf anderen Kontinenten.
Ja, also vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Also ich stimme Philipp zu allem zu und ich freue mich wahnsinnig als Teil des Signicard-Teams, aber vor allem freue ich mich auch einfach als Bürger. Also ich glaube, das wird auch aus Nutzersicht einfach eine geile Sache. Also da freue ich mich jetzt nicht nur darauf, dass irgendwie Lösungen dafür zu verkaufen, sondern freue ich mich, das tatsächlich auch selber einfach zu nutzen.
Heißt aber für mich, also ich gucke total positiv drauf, ich lese oder höre aber auch, dass es die Angst, die ich tatsächlich auch schon mal in der Branche höre, aus einer in Anführungsstrichen Unternehmenssicht, nach dem Motto, was kommt da jetzt auf mich zu, was muss ich ändern, muss ich überhaupt was ändern, was heißt denn das, die ist eigentlich nicht berechtigt.
Nee, also wie soll ich sagen, ne? Sonst kommen eben auch eine Regulatorik wie DORA oder sowas, wo die Leute sagen, okay, das ist jetzt erstmal für mich, sieht jetzt erstmal nach viel mehr Arbeit aus, ja, und ich kann damit jetzt nicht mehr Umsatz generieren. Ja, bei dem Thema Identity ist es eben so, diese Harmonisierung wird dazu führen, dass mehr Umsatzpotenziale da sind, weil ich eben leichter, wie gesagt, expandieren kann und ich bekomme auch nochmal eine andere Kosteneffizienz, weil die Kosten sozusagen bei der Neukundengewinnung durch günstigere KYC-Verfahren einfacher werden. Ne? Und das eben bei dem UDI-Wallet ist es jetzt ehrlicherweise so, ich meine, da sind jetzt natürlich alle gehypt und wollen, dass es kommt und wird auch kommen, aber es wird halt sich erstmal langsam verbreiten. Wie gesagt, nicht vergessen, der Bottleneck für die deutsche UDI-Wallet ist die deutsche EID. Wir haben bis heute diesen PIN-Rücksitzdienst nicht mehr und so weiter. Da gibt es also verschiedene Obstacles, warum es halt nicht schnell kommt. Deswegen ist es eigentlich cool, sozusagen für die Unternehmen zu sagen, puh, da muss ich jetzt tatsächlich technisch was integrieren. Ja, und das ist halt ein ziemlicher Aufwand. Und das versuchen wir eben als Signicard so einfach wie möglich für die zu machen, dass wir sagen, also wirklich eine Integration, alle APIs, ja, und dann bist du sozusagen von Tag 1 Compliance und obendrauf kannst du auch noch alle europäischen EIDs auch in der gleichen Schnittstelle nutzen. Da bist du sozusagen, hast du also deine Minimum Viable Compliance sozusagen zum einen erreicht und kriegst eben noch ganz, ganz viel on top.
Das Bottleneck ist nicht so die Business-Seite, sondern eher, du hast es, glaube ich, eben gerade gesagt, Philipp, der Start, der eigentlich viel mehr in die Erklärung gehen müsste und das Thema insgesamt mehr vorantreiben.
Total.
Müsste, damit es entsprechend zu einer Adoption kommt. Und die Zahlen, die du eben genannt hast, ich habe tatsächlich an den Versprecher gedacht, aber da sieht man ja die Diskrepanz. Und wenn man da hinkommen will, ich sag mal, schwedische Verhältnisse zu haben, da muss ja schon noch einiges passieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Beispiel für mich aus der Praxis, das mir zeigt, es gibt auf einer Seite Need für Cross-Border-Identifizierung und auch, wie schlecht die Aufklärung ist. Also du hast ja vorhin erwähnt, Signicat verkauft überwiegend an Firmen. Jetzt kriegen wir tatsächlich aber in der Praxis relativ viele Anfragen von Endkunden. Ich würde sagen, vor allem dieses Jahr ist die Zahl irgendwie massiv nach oben gegangen. Wir kriegen laufend Anfragen von Endkunden aus ganz Europa. Neulich ein Geschäftsführer aus Südtirol, der geschrieben hat, ich hätte gern einmal eine EID, um mich bei einer Ausschreibung in Deutschland zu identifizieren. Oder neulich hatte ich einen Österreicher, der eine Spit haben wollte und aus Italien. Das war dann, das eine waren Hersteller für Kältemaschinen, die Dinger, die auf der Eisfläche das Eis glatt ziehen, und das andere war eine Firma für Spielplätze. Und beide wollten an Ausschreibungen in anderen Ländern teilnehmen und haben es einfach nicht verstanden, weil auf der Ausschreibungsplattform steht halt dann, bitte mit der lokalen EID identifizieren. Die haben sie aber gegebenenfalls nicht. Die können sie in manchen Ländern gegebenenfalls auch als Ausländer mit triftigem Grund bekommen. Aber es zeigt mir einfach, es gibt einmal den Need, also Europa, das ist die Idee hinter diesem Binnenmarkt, Cross-Border Trade. Also muss es auch irgendwie Cross-Border Identifizierung geben. Und die Aufklärung ist einfach furchtbar schlecht. Also die Leute sind da, tappen total im Dunkeln, und ich muss denen dann zurückschreiben und sagen, tut mir leid, also Sie können hier bei uns leider nicht eine ID Austria kaufen, aber hier, gehen Sie bitte hier hin, da können Sie sich informieren.
Ja, das ist auch fast schon ein wunderschönes Schlusswort und Plädoyer, nämlich, dass wir am Ende gemeinsam für mehr Aufklärung sorgen müssen. Und ich glaube, der Podcast, ich gucke jetzt tatsächlich, wir haben die Stunde fast voll, hat einen kleinen Teil hoffentlich dazu beigetragen. Also ich kann an der Stelle erstmal nur sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über dieses Thema zu sprechen. Ich fand es überhaupt nicht nerdig, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie uns verhaspeln. Also ich glaube, wir haben eine einfache Sprache gefunden, und ich möchte aber das letzte Wort an euch übergeben. Also wenn ihr euch was wünschen dürft für die nächsten 12 Monate, dann ist Weihnachten 2026, oder fast, es sind 13 und 14 Monate, aber was ist das, was jetzt noch in den nächsten Jahr spannend ist und was ich im besten Fall tun sollte? Gerne, wer anfangen möchte.
Ja, also ich kann anfangen. Also ich würde mir wünschen, dass diese beides, EUDI-Wallet und auch AMLA, als große Chance von den Unternehmen verstanden wird und auch von den Bürgern. Also dass wir als Bürger verstehen, dass die digitale Identität was Positives ist. Wir sehen das auch zum Beispiel in der Schweiz, wo jetzt darüber abgestimmt wurde und nur ein knappes Ergebnis eigentlich für die EID gab. Also dass dort auch schon wieder Misstrauen herrscht, sondern dass das sozusagen wirklich verstanden wird und dass eben auch gut aufgeklärt wird darüber. Ja, das ist also sehr, sehr wichtig, und dass die Unternehmen sich eben früh auf den Weg machen, die Chance nutzen, sich sozusagen diesem Thema, dem Thema stellen. Und ich wünsche mir dann als letzten Wunsch, Mike, dann bin ich auch, dann habe ich es auch, wünsche ich mir, dass vor allen Dingen Deutschland da als Staat sozusagen wirklich mal sich sozusagen 3 Schritte nach vorne katapultiert und vielleicht dort zeigt, was geht. Und das sieht aktuell sehr, sehr gut aus in diesen Large-Scale-Projects. Auch eine Sprint-Initiative sehr, sehr positiv, und ich hoffe, dass das Momentum aufrechterhalten wird und dass wir da sozusagen nicht immer die sehen, die sich da so digital beschämt fühlen, weil es bei uns alles nicht funktioniert, sondern dass wir da mal wieder in eine Vorreiterrolle gehen. Das hält uns, glaube ich, allen gut.
Ja, und mein Wunsch ist eigentlich wieder aus der Nutzersicht, aus der Bürgersicht gedacht. Ich hoffe einfach, ich persönlich habe dann nächstes Jahr Weihnachten eine geile Wallet auf meinem Handy, die ich möglichst vielen Orten einsetzen kann in meinem Alltag, und dass das kein Rohrkrepierer wird.
Philipp, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und war eine Freude. Ich glaube, wir müssen gar nicht schneiden. Also das hat wunderbar geklappt, und an der Stelle bleibt mir nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen, und jederzeit wieder.
Danke dir, Mann.